Auch ich darf euch einen schönen guten Morgen wünschen von hier vorne. Life is more ist auch ein Stichwort, was mich zu meiner Einleitung führt heute Morgen. Und zwar erinnere ich mich an den Einsatz von vor 2 Jahren, den Life is more-Einsatz, den wir hatten. Und ich war im Gespräch mit einer Frau damals und meine Gesprächspartnerin, die war beheimatet in der Landeskirche. Und sie stand so mit mir auf diesem Platz da, im Finanzamt Innenhof, und fragt mich irgendwann so, also was macht ihr denn, dass ihr so viele junge Leute bei euch habt? Also ganz in dem Sinne, welche Strategien, welche Methoden, welche Events, welche Tricks, was wendet ihr denn an, dass ihr als Gemeinde für so viele junge Leute so anziehend seid? Und ich konnte natürlich in dem Moment nicht sagen, ja, also unsere Fassade, das ist ein topmoderner Hingucker, so weit sind wir noch nicht. Auch nicht, wenn du in unseren Innenausbau hineinschauen würdest und allen voran unseren modernen Teppich sehen würdest, dann wäre alles klar für dich. Auch nicht unsere tolle Lichtanlage, unsere fetten Boxen, unsere Dampfmaschinen, was auch immer. Auch nicht, dass wir tolle Redner mit super Rhetorik haben und wenn sie die hören würde, dann würde sie nur so mit den Ohren schlackern. All das konnte ich nicht sagen, sondern ich musste ganz nüchtern sagen, wir versuchen so gut es geht, Folgendes zu beherzigen, wir predigen das Wort. Wir vertrauen auf die Kraft des Wortes Gottes, wir nehmen es uns zu Herzen, wir versuchen es in unserem Leben umzusetzen, anzuwenden und das prägt unsere Gemeinschaft und unser Miteinander und unser Füreinander. Mit anderen Worten oder mit den Worten von Martin Luther, um das mal so zu sagen, er hat mal gesagt, ich tat nichts, das Wort tat alles. Und genau diese Herangehensweise, die passt sehr gut zu unserem Text von heute Morgen, der wohl einer der maßgeblichsten in dieser Hinsicht ist, ja. Wo es also darum geht, dass das Wort Gottes uns selbst auftragt, wie wir als Gemeinde Gottes unterwegs sein sollen. Egal, ob das im ersten Jahrhundert nach Christus ist oder im Mittelalter zu Zeiten Martin Luthers oder aber im 21. Jahrhundert oder bis hinein in die letzten Tage, in die schweren Zeiten dieser Welt, die kommen werden. Das Wort selbst gibt uns Orientierung. Und am Wort selbst gilt es festzuhalten. Nun sind wir vor 2 Wochen schon eingestiegen in 2. Timotheus 3, in dieses Kapitel, und sind auf diese schweren Zeiten eingegangen, die in den letzten Tagen kommen werden. Und wir haben gesehen in den Versen 1 bis 9, wie die Menschen dann ticken werden, was kennzeichnend sein wird für sie. Wir haben letzte Woche dann geschaut in Kapitel 3, Vers 10 bis 17, wie wir selbst standhaft bleiben können, was notwendig sein wird dann in dieser Zeit. Und heute knüpfen wir an und sprechen darüber, wie unser Dienst in Bezug insbesondere auf diese schweren Zeiten aussehen sollen. Das ist unser Thema heute Morgen. Bleibt treu im Dienst. Und es geht um 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 8. Und ich lade euch herzlich ein, das mit aufzuschlagen oder auch hier vorne gerne mitzulesen. 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 8. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, du das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das ist, nach allem, was wir wissen, das letzte Kapitel, was uns zumindest überliefert ist, was Paulus geschrieben hat. Der 2. Timotheusbrief, der letzte Brief und das Kapitel 4 jetzt, also das letzte Kapitel. Das heißt, wir haben es hier mit einem geistlichen Vermächtnis zu tun, wo uns der große Apostel Paulus nochmal ganz wichtige Dinge mitgeben will. Und jetzt stellen wir uns nochmal Timotheus vor, wie er diesen Brief das erste Mal liest und wie er voller Spannung so da reinschaut, wie diese Pergamentrolle, die er dann wahrscheinlich hatte, immer kürzer wurde. Und er jedes Wort ganz gespannt aufgesogen hat und sich die Frage gestellt hat, was will ihm der große Mentor Paulus noch mit auf den Weg geben? Was will er unbedingt noch loswerden? Das ist, glaube ich, ein ganz bewegender Moment, wenn man sich so hineinversetzt. Und wir wollen uns fragen, welche wichtigen Dinge wird Paulus Timotheus und auch uns abschließend noch mitgeben? Es sind 3 Hauptpunkte heute Morgen, die wir in diesem Text lernen wollen und festhalten wollen. Und der erste Punkt heute Morgen lautet: Bleibt klarstehend in der Verkündigung. Und es geht um die Verse 1 bis 4. Und ich warne euch nochmal vor, es ist der längste Punkt heute Morgen, dieser hier. Paulus steigt ein in Vers 1 gleich mit einer ganz klaren Ansage und folgenden Worten: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Diese Formulierung eindringlich bezeugen, die ist uns schon mal begegnet im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 2, Vers 14. Und es bedeutet, dass man jemand sehr dringlich zuredet, mit aller Dringlichkeit. Man könnte auch sagen, jemand beschwört. Das heißt, es macht deutlich, was jetzt kommt, das wird von äußerster Wichtigkeit sein. Hör genau hin. Und interessant ist jetzt hier vor allem, was Paulus alles auffährt, um seiner Aussage dermaßen Gewicht zu verleihen. Ja, weil er schreibt hier, er bezeugt vor Gott oder man könnte auch sagen vor dem Angesicht oder vor der Gegenwart Gottes und vor Jesus Christus. Mit anderen Worten, Paulus stellt Timotheus nicht vor seine eigene Autorität, sondern vor die höchste Instanz des Universums, nämlich vor Gott selbst. Es gibt nichts Größeres, nichts Höheres, nichts von größerer Autorität, mit der man diese Aussage so in Szene setzen könnte und bekräftigen könnte. Wir kennen es vielleicht von der Formulierung, ich schwöre bei Gott. Ja, und wir drücken damit ja dann aus, wenn das jemand so sagt, dass er eine Aussage trifft, aber nicht nur vor Menschen, sondern vor Gott. Und genau das macht Paulus hier. Er stellt Timotheus nicht nur vor Menschen, sondern vor Gott und vor Jesus Christus. Wobei natürlich, und das will er damit nicht sagen, Jesus Christus trotzdem Gott ist. Ja, also er sieht da keine Unterscheidung. Und über Jesus heißt es dann weiter hier, dass er Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Also drei Dinge. Jesus wird richten, Jesus wird in Zukunft sichtbar wieder erscheinen und er wird sein Reich aufrichten. Und dazu gäbe es jetzt jede Menge zu sagen. Grundsätzlich muss man sagen erstmal, dass das, was Paulus hier tut, damit malt er uns eine Dimension vor Augen, die weitaus über unser augenscheinliches Hier und Jetzt hinausreicht. Und in 1. Johannes 5, Vers 28 und 29 lesen wir davon tatsächlich, dass Jesus als Richter kommen wird, dass es den Tag geben wird, in dem alle Menschen aus ihren Gräbern nochmal auferstehen werden, den Tag, wo natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch Menschen leben werden und den Tag, an dem Jesus kommen wird und Gericht halten wird über Lebende und Tote. Und ob wir es wollen oder nicht, es wird dann abgerechnet über unser Leben. Es wird Resümee gezogen. Und wir schauen mal in Johannes 5, Vers 22 bis 25, was Jesus dazu gesagt hat. Der ganze Abschnitt würde sich lohnen, dazu zu lesen, aber wir greifen mal diese Verse raus. Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Jesus wird also eines Tages Gericht halten und das ist eine todernste Sache, die hier beschrieben wird. Weil es geht tatsächlich um ewige Strafe und ewige Trennung von Gott, um Gericht oder ewiges Leben bei Gott. Und ich weiß nicht, wenn du darüber nachdenkst, wie du dein Leben in Anbetracht dieses Tages im Moment bewerten würdest. In Anbetracht dieser Situation, also wie du denkst, dass du an diesem Gerichtstag abschneiden wirst mit deinem Leben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der denkt, naja, also so schlecht bin ich wahrscheinlich gar nicht, im Gegensatz zu manch anderem. Oder es könnte schon reichen, wenn du so denkst, muss ich dich enttäuschen, weil die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir geben Gott nicht die Ehre, die er verdient hat, erfüllen nicht den Anspruch, den er an unser Leben eigentlich hat. Wir versündigen uns ausnahmslos, jeder Mensch, in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Taten, in seinem Ansehen, durchweg. Und wenn wir versuchen, an diesem Gerichtstag aus unseren eigenen Werken, aus eigener Kraft vor Gott zu bestehen, können wir es vergessen. Dann werden wir kläglich scheitern. Dann wird es keine Zukunft, keine Hoffnung geben, weil wir werden diesen Anspruch Gottes nicht erfüllen. Stattdessen gibt es nur diesen einen Weg, der dich und mich vor diesem Gerichtstag, vor diesem Tag der Abrechnung retten kann. Und dieser Weg und noch vielmehr diese Person ist Jesus Christus. Und wenn wir nochmal in Vers 24 schauen, diesen bekannten Vers, dann wird das so deutlich. Wenn Jesus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also nur wer Jesus Christus und die Botschaft des Evangeliums glaubt, der hat ewiges Leben und der wird verschont vor diesem Gericht. Das heißt, nur wer seine Sünde ganz persönlich vor Gott bekannt hat, um Vergebung gebeten hat und glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, nur für den gilt diese Rettung. Nur für den, der diese Rettung von Jesus persönlich angenommen hat, ihn zu seinem Herrn gemacht hat, ihm sein Leben unterstellt hat, der kann diesen Zuspruch von Jesus, dass er nicht ins Gericht kommt, für sich persönlich nehmen. Und wenn heute Morgen Leute hier sitzen, bei denen das noch nicht geschehen ist, dann will ich dich einladen und dich ermutigen, wirklich darüber nachzudenken und deine Knie zu beugen, deine Sünde vor Gott zu bekennen und das in Anspruch zu nehmen, was Jesus getan hat, und ihm dein Leben zu übergeben, ihn zu deinem Herrn und deinem Retter zu machen. Und wenn du ganz klar weißt, ja, ich bekenne mich zu Jesus und ich habe die Botschaft des Evangeliums verstanden und angenommen, dann braucht dich so ein Vers wie in 2. Timotheus 4, Vers 1 und diese Aussage, dass Jesus Lebende und Tote richten wird, braucht dich nicht verunsichern, braucht dir keine Angst machen. Andersrum hingegen, wenn jemand nicht glaubt, sollte ihn so eine Aussage wie da überhaupt nicht kalt lassen. Und wenn du noch nicht klar stehst und nicht weißt, wie du diesem Gerichtstag entgegengehst, dann mach das heute fest. In 2. Timotheus 4, Vers 1 heißt es weiter, und bei seiner Erscheinung. Und dieses Wort Erscheinung, das ist uns auch schon mal begegnet im 2. Timotheusbrief, in 2. Timotheus 1, Vers 10, relativ am Anfang. Und dort war die Erscheinung von Jesus gemeint, als er das erste Mal vor gut 2000 Jahren hier auf die Erde gekommen ist und als er dann für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, um uns zu retten. Aber an dieser Stelle jetzt hier, in 2. Timotheus 4, ist das Wort wahrscheinlich eher bezogen auf sein zweites Kommen. Und sofern uns diese Realität auch sein mag und auch oft im Alltag in Vergessenheit geraten mag, so steht doch fest, Jesus wird wiederkommen. Und zwar ein zweites Mal in Macht und Herrlichkeit. Und er wird die Seinen zu sich nehmen und er wird sein Reich aufrichten und er wird danach endgültiges Gericht halten über jeden Menschen. Und dieses Reich, man könnte auch sagen Königreich, das ist das dritte, was Paulus hier noch nennt. Und sein Reich oder sein Königreich ist bereits angebrochen mit diesem ersten Erscheinen von Jesus. Und es wächst im Verborgenen, das Reich Gottes. Aber eines Tages wird sein Reich für alle sichtbar zu sehen sein und aufgerichtet werden. Und er wird regieren. Und wohl dem, der dann zu ihm und zu seinem Reich gehört. Wenn Paulus also jetzt hier seinen Appell vorbringt, dann kann man das wohl kaum stärker bekräftigen und autorisieren als mit diesen Eingangsworten, die er hier in Vers 1 hat. Und deswegen haben wir uns da nochmal so dran aufgehalten. Ja, du kannst nicht mehr auffahren eigentlich als das, was er da tut. Und dann kommt er zu einer ganzen Reihe von Imperativen, also Aufforderungen, ab Vers 2, wenn er dann sagt, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also predige das Wort, könnte auch übersetzen mit verkündige das Wort oder mach es laut bekannt vor anderen. Und das Wort wurde verwendet auch zum Beispiel für Herolde, also Menschen damals, die ein Herold waren, die durch die Ort, von Ort zu Ort gezogen sind und die laut bekannt gemacht haben, was wichtige Nachrichten anging, ja, also die öffentlich das verkündigt haben. Und genau das ist der glasklare Auftrag für Timotheus und das ist auch das unabdingbare Gebot für jeden Prediger, der hier vorne steht oder sonst wo predigt, aber das ist auch für jeden das, was zählt, der in geistlicher Verantwortung steht, irgendwo in der Mitarbeit, der an andere etwas weitergibt und letztendlich ist es im erweiterten Sinne sogar ein Aufruf an jeden Gläubigen. Verkündige das Wort. Der persönliche Wirkungskreis, der kann dabei sehr unterschiedlich aussehen. Aber wenn du Christ bist, dann hast du den Auftrag, das Wort Gottes mit anderen zu teilen. Sei es mit Gläubigen oder auch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und zwar ohne Relativierung, ohne Beschönigung, ohne gefährliche Halbwahrheiten, das unverfälschte Wort. Wir haben das letzte Woche gehabt, in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass es da heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, wir können keine Abstriche machen, sondern müssen auch zu aller Schrift stehen. Und wir kommen gleich in Vers 3 und 4 auch nochmal darauf zu sprechen, warum das so wichtig ist. Erstmal fragen wir uns, aber wann sollen wir das denn tun? Also wann sollen wir bereit sein, das Wort Gottes weiterzugeben? Und Paulus sagt uns das in Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Nun könnte man das einerseits in dem Sinne verstehen, dass man sagt, also egal, ob es mir jetzt gerade passt oder nicht, ich soll das Wort verkündigen, ja? Also ob es mir zeitlich gerade passt, ob es meinen Rahmenbedingungen, meinen Umständen entspricht, ob ich mich gerade danach fühle, in der Verfassung bin oder so. Also beispielsweise, ja, wenn ich mitten in der Nacht jemanden anrufen würde und der ist kein Christ und der sagt, Andreas, erklär mir, was ist das Evangelium? Dann soll Andreas senkrecht im Bett stehen und sagen können, was ist das Evangelium, ja, und es ihm erklären und bereit sein. Also jederzeit bereit, ganz im Sinne von Epheser 6, Vers 15, wo Paulus sagt, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Kurz ausgedrückt, wir haben alle Bereitschaftsdienst am Evangelium. Andererseits kann man dieses zu gelegener oder ungelegener Zeit auch so verstehen, dass man sagen kann, egal ob es dem anderen gerade passt und gefällt oder nicht. Und es wird nicht wenig Situationen geben, in denen Menschen, Gläubige wie Ungläubige, das Wort nicht hören wollen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie das Wort hören müssen. Und das soll nicht bedeuten, dass du jederzeit deine Bibel nehmen kannst und mit aller Gewalt und unbedacht jemand anders über den Schädel ziehen kannst. Das ist überhaupt nicht gemeint damit. Nein, in Weisheit und in Sanftmut soll das geschehen. Wir haben das vor einigen Wochen gehabt, in 2. Timotheus 2, Vers 25. Ja, also es soll bedacht stattfinden und in Sanftmut, aber in Klarheit. Und selbst wenn das in Liebe geschieht, so ist es trotzdem so, dass es meinem Gegenüber nicht immer schmecken wird. Und das machen diese weiteren Begriffe in Vers 2 hier deutlich, nämlich überführe, weise zurecht und ermahne. Und genau das soll Timotheus und letztendlich auch wir mit dem Wort tun. Das Wort überführen hier, das ist uns auch letzte Woche schon begegnet. Ihr merkt, es sind ganz viele Bezüge heute drin. Ja? Das ist uns letzte Woche auch schon begegnet in Kapitel 3, Vers 16 als ein Merkmal der Schrift. Das heißt also, die Schrift überführt. Und dementsprechend sollen wir andere mit der Schrift überführen. Das heißt also, ich führe Menschen zur Schrift und die Schrift überführt Menschen. Okay? Das ist die Reihenfolge. Ein zweites, was er nennt, dieses Wort weise zurecht. Eigentlich wäre es schön gewesen, wenn das gleiche wäre wie in 3 Vers 16. Es ist im Deutschen auch das gleiche, aber im Griechischen anderes. Geht inhaltlich aber in eine ähnliche Richtung. Aber das Wort, was hier verwendet ist jetzt in Kapitel 4, das ist härter. Ja, das könnte auch übersetzt werden mit tadeln oder ernstlich zureden oder eindringlich warnen oder sogar bedrohen. Das ist ein Wort, was verwendet wird, als Jesus den Wind zum Beispiel bedroht. Ja, da wird das verwendet, in Matthäus 8, Vers 26 zum Beispiel. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Wort Gottes schon mal intensiver befasst hat und darin gelesen hat, der weiß, dass das Wort klar und ehrlich und manchmal auch anmaßend ist für unser Leben. Aber wir müssen es so stehen lassen. Ja, das gibt uns nicht das Recht, weil mir das irgendwie zu anmaßend ist, dass ich die Schärfe rausnehme oder das einfach schönrede. Und dann haben wir noch diesen dritten Begriff, nämlich ermahne. Im Griechischen das Wort parakaleo, und das hat ein ganz großes Bedeutungsspektrum, nämlich bitten, drängen, herbeirufen, einladen, ermutigen, ermahnen. Ja, also das kann ganz viel bedeuten. Und zur Ermahnung und zur Ermutigung soll uns auch das Wort Gottes dienen, und auch dafür wollen wir es in Weisheit im Miteinander nutzen. Also drei Begriffe, die für Timotheus von großer Wichtigkeit sind, vor allem in Anbetracht davon, dass er mit Irrlehrern zu tun hat und dass er Menschen vor sich hat, die verführt werden, Menschen, die ihm anvertraut wurden. Und genau deshalb muss er mit dem Wort überführen, zurechtweisen, ermahnen und ermutigen. Aber Paulus gibt ihm und auch uns noch einen ganz wichtigen Zusatz, und zwar mit aller Langmut und Lehre. Das heißt, mit großer Geduld, großer Standhaftigkeit, großer Ausdauer, das hatten wir letzte Woche schon in Vers 10, dieser lange Atem, mit den Menschen um mich herum, ohne Abkürzungen, ohne bequeme Abstriche, die ich mache oder so, ja, mit Langmut und mit Lehre, gemäß der Lehre, die dem Wort Gottes entspricht. Also es muss sich damit decken, muss damit in Einklang sein. Und auch das hatten wir letzte Woche, ja, alle Schrift ist nützlich zur Lehre. Warum besteht Paulus jetzt aber mit solcher Vehemenz auf dieses Predige das Wort? Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Also wir sind immer noch im Gesamtkontext, Kapitel 3, wo Paulus über diese letzten Tage und über den Verfall und die zunehmende Gottlosigkeit spricht. Und diesem zunehmenden Verfall, auch innerhalb der Christenheit, dem liegt etwas zugrunde. Und zwar die Entfernung vom Wort. Die Entfernung vom Wort, die Relativierung des Wortes, die Anpassung an den Zeitgeist, die Vermischung der biblischen Lehre mit Menschenweisheit, mit Psychologie, mit Philosophie, mit Soziologie und so weiter und so fort. Ganz nach dem Motto, entscheidend ist nicht, was das Wort sagt, sondern was mir gefällt und was mir passt. Ja? Wir sind heute auf diesem Weg, dass wir eher überlegen, wie bringe ich denn das Wort mit meinem Leben in Einklang, als andersrum, wie bringe ich denn mein Leben mit dem Wort in Einklang. und das ist völlig verdreht. Und genau davon spricht Paulus schon im ersten Jahrhundert, dass es so kommen wird. Die Menschen und auch die vermeintlichen Christen werden sich Lehrer aufhäufen und heranziehen. Lehrer, die ihnen nach dem Mund reden. Lehrer, die ihren lauwarmen Lebensstil als Christen bestärken. Paulus spricht davon, sie werden sich abwenden von der Wahrheit, hinwenden zu den Fabeln. Im Griechischen steht da das Wort Mythos, also Spekulationen, ausgedachte Geschichten, ja, und so weiter. Und ganz nach dem Motto, mach dir deinen Gott und mach dir deinen Glauben, wie er dir gefällt, wie er dir passt. Das ist so der Trend unserer Zeit, wo wir hingehen. An jeder nehme sich die Botschaft und den Prediger, der ihm passt, und du wirst ihn definitiv heute finden in den Fluten des Internets. Dahin geht also mehr die Entwicklung, ja. Ich will es nochmal so ausdrücken, ich definiere, was Gott will und was Gott zu tun und zu lassen hat. Ich sage Gott, wo seine Grenzen sind in meinem Leben, und schlussendlich entscheide ich sogar, was er wohl gemeint haben mag und wie es mir gerade passt. Und ich frage nicht mehr aufrichtig danach. Anders ausgedrückt, die unterschwellige Devise vieler Christen heute und auch vieler Prediger heute lautet, nicht ich drehe mich um Gott, sondern Gott dreht sich um mich. Er hat gefälligst dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Er hat mich zu lieben, aber nicht ich ihn. Und das ist völlig konträr zu dem, was die Bibel sagt. Ich nenne mal ein paar kurze Beispiele, ohne das jetzt weiter ausführen zu können, aber so aus unserer Zeit, wo das zum Beispiel zum Tragen kommt. Ja? Also zum Beispiel ist ein Begriff, glaube ich, für einige von uns das Wohlstandsevangelium. Also ganz nach dem Motto, Gott will, dass du reich und gesund bist, dass du Wohlergehen hast, dass es dir gut geht. Und das wird so verbreitet, manchmal klar, manchmal auch unterschwellig, aber das ist so eine Irrlehre unserer Zeit. Oder vor einiger Zeit die Aussage eines bekannten Predigers, der sehr großen Einfluss in Deutschland hat, der gesagt hat, also aller Wahrscheinlichkeit nach hast du einen Konflikt mit Gott und du musst Gott vergeben. Und wir fragen uns, war das nicht mal andersrum? Also musste Gott nicht uns vergeben? Ja, ich will das gar nicht weiter ausführen oder kommentieren. Oder ich habe mal von einer Gemeinde gehört, auch sehr großen Einfluss in Deutschland, die ihre Predigtvorbereitungen so gestaltet, dass sie ein Vorbereitungsteam von 10 Leuten hat. In diesem Vorbereitungsteam sind evangelische Theologen, katholische Theologen, da sind Psychologen drin und einige weitere andere Kompetenzbereiche. Und dann wird das ausgearbeitet, die Predigt, und dann geht das zum Sprachdoktor. Und der Sprachdoktor nimmt dann sperrige Wörter und Formulierungen raus und dann wird am Ende das Ding präsentiert. Man könnte an dieser Stelle auch die ganze ökumenische Bewegung nennen und ihren Einheitsbrei, ja, wo unter dem Deckmantel der Toleranz eigentlich letztendlich das wahre biblische Evangelium verleugnet wird. Oder auch die ganzen liberaltheologischen Strömungen und Entwicklungen, wo zum Beispiel die Auferstehung Jesu als historisches Ereignis geleugnet wird. Oder wo der Sühnetod Jesu für uns nicht mehr wichtig ist für unsere Erlösung. Und es wird so richtig abgeschafft. Ja? Und vor diesem Hintergrund kommen dann folgende Worte zum Beispiel zustande von einem Theologen, der gesagt hat, ich zitiere, aber an dem Gedanken, dass Gott der Gott der Liebe ist, die sich zentral in diesem Leben, auch in dem Scheitern des Menschen aus Nazareth, gezeigt hat, daran möchte ich festhalten. Und nur so in diesem Scheitern zeigt uns Gott die Erlösung. Das heißt, das ist eine völlige Umdeutung. Wenn du die Auferstehung nicht mehr hast, musst du das Kreuz irgendwie umdeuten. Und die Umdeutung ist dann, dass Jesus am Kreuz gescheitert ist und dass Gott uns durch das Leben und durch das Scheitern Jesu am Kreuz seine Erlösung zeigen will. Ja, also völlig verdreht. Und das sind Lehransätze, man könnte vieles weitere nennen, die bereits kursieren und auf die ihr stoßen könnt, ohne da, was weiß ich, wie groß nachzusuchen. Da ist also vieles in unseren Tagen im Gange auch. Und dem zugrunde liegt eigentlich die Missachtung von diesem Grundsatz, den Paulus da sagt, nämlich dem Grundsatz, predige das Wort. Und dem zugrunde liegt die Verachtung oder Leugnung von der gesamten Schrift als Wort Gottes. Und dem zugrunde liegt auch die zunehmende Anpassung an den Zeitgeist in Bezug auf den Glauben und auf das Wort Gottes. Und umso wichtiger ist es, dass wir in der Zeit, in der wir leben, das Wort Gottes hochhalten, dafür einstehen, ja, wenn wir es an andere weitergeben. Und sei es so, dass wir es von der Kanzel hier vorne tun, und ich will euch von Herzen bitten, dass ihr für jeden, für mich und auch für jeden anderen, der hier steht und predigt, betet und für uns als Gemeinde betet, dass wir klar bleiben im Wort. Aber auch in dem Gespräch, das du vielleicht führst mit jemandem, der Jesus nicht kennt. Oder in dem Gespräch, das du mit einem anderen Christen vielleicht hast. Oder in der Gesellschaft. Überall zählt, bleibt klarstehend in der Verkündigung. Das war also der erste Appell für uns heute Morgen. Der erste Appell, den Paulus so bringt. Und der zweite knüpft daran an. Und das ist unser zweiter Punkt. Und der heißt, bleib nüchtern und vollbringe deinen Dienst. Es geht um Vers 5. In Vers 4 war die Rede davon, dass die Menschen die Ohren von der Wahrheit abkehren werden und sich den Fabeln zuwenden werden, also diesen Mythen, diesen Spekulationen, diesen Ausgedachten. Und dann in Vers 5 schreibt weiter Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Diese Kontrastformulierung, du aber, die ist uns auch begegnet, letzte Woche schon, Vers 10 und Vers 14 in Kapitel 3, vielleicht erinnert ihr euch. Und auch hier haben wir wieder eine klare Anweisung, also was es zu tun gilt in den letzten Tagen, wenn sich immer weiter von der Wahrheit abgewandt wird, wenn das Zeitalter, ich nenne das mal des Patchwork-Glaubens, immer weiter Fahrt aufnimmt. Und zwar, seid nüchtern in allem. Gemeint ist damit, einen geistlich nüchternen Sinn zu bewahren. Es geht auch um die Entwicklungen der Zeit und insbesondere auch christliche Lehrströmungen richtig zu beurteilen und unterscheiden zu können. Also nicht in diesem Bild gesprochen etwas beschwipst vom Zeitgeist und von den gesellschaftlichen Prägungen, so ein bisschen umgetrieben, sondern nüchtern, sagt Paulus. Und auch nicht getrieben von meinen eigenen Begierden und meinen eigenen Vorlieben, weil es mag ja Dinge geben, vielleicht kennst du das, die du persönlich hast, wo du sagst, da gucke ich in die Bibel, das steht da und da wäre mir eigentlich lieber, wenn das da nicht stehen würde. Ja, weil das passt nicht so richtig zu meinen Wünschen und zu meinem Lebensstil. Aber unterm Strich sind deine und meine Wünsche, unsere Begierden, ja nicht der Maßstab. Ob das passt oder nicht. Manchmal gilt einfach, wir wollen uns nicht übers Wort stellen, sondern unters Wort stellen. Wir wollen von Gott lernen, aus seinem Wort. Die Schrift ist es, die uns lehrt, die uns überführt, die uns zurechtweist und so weiter, was wir letzte Woche hatten. Interessant ist, dass dieser Begriff für nüchtern, der hier verwendet ist, sonst an vielen Stellen verwendet wird, wo es um die Wiederkunft Jesu auch geht. Und das ist ja auch der Kontext, von dem hier Paulus oder den er mit anspricht und anreißt. Und natürlich stellt sich die Frage, wie werde oder wie bleibe ich denn also nüchtern? Und ich würde sagen, die zwei Punkte aus der letzten Predigt, also die zwei letzten Punkte aus der letzten Predigt, die sollten wir beherzigen und das ist der Weg eigentlich dahin. Der erste war, letzte Woche, bleibt klar in biblischen Überzeugungen und der zweite, bleibt verwurzelt in Gottes allgenügsamen Wort. Nur das Wort selbst hilft uns, die Dinge und die Entwicklungen und auch die Lehren unserer Zeit so richtig zu beurteilen. Und ich finde es ehrlich gesagt erschreckend immer wieder, wenn man so mitbekommt, worauf Christen heutzutage so alles reinfallen. Ich nenne euch nochmal ein Beispiel. Es gibt die sogenannte Passion Translation. Ist jetzt in Deutschland nicht so bekannt, ist eine englische Bibelübersetzung, Übersetzung in Anführungsstrichen. Vielleicht habt ihr davon gehört. Und diese Passion Translation, die wird von den großen Bewegungen und Gurus unserer Zeit, die ich persönlich auch für sehr umstritten halte, aber sie wird angepriesen und versucht in Szene zu setzen. Ja? Und diese, wie gesagt, in Anführungsstrichen Übersetzung, die ist viel länger als unsere sonstige Bibel. Das heißt, die ist voll von Hinzufügungen, voll von Ausführungen. Und der Autor von dieser Übersetzung, Brian Simmons, der hat behauptet, dass er von Jesus selbst, eine Begegnung mit Jesus hatte, von Jesus selbst gesagt bekommen hat, dass er diese Übersetzung machen soll. Und Jesus hat ihm gesagt, dass er ihm sprachliche Geheimnisse offenbaren wird, sodass also letztendlich unterm Strich das, was er in dieser Passion Translation dann so schreibt, letztendlich also von Jesus kommt, der ihm das alles offenbart hat und er erklärt jetzt im Prinzip so richtig die Bibel. Ja? Das ist schon schlimm genug, weil er der Bibel jede Menge hinzufügt und wenn wir ans Ende der Offenbarung gucken, dann sehen wir, was mit diesen Menschen passiert. Aber er treibt es noch weiter und zwar in der Form, dass er behauptet, er hatte eine Vision und in dieser Vision war er in der himmlischen Bibliothek Gottes und dort hat er Jesus gesehen und Jesus hat mit ihm gesprochen. Und hat ihm gesagt, also du darfst hier zwei Bücher mitnehmen aus dieser himmlischen Bibliothek hier. Und dann hat dieser Brian Simmons, so behauptet er, noch ein anderes Buch gesehen, was er unbedingt mitnehmen wollte. Und dieses Buch war Johannes 22, also Johannes Kapitel 22. Wir wissen, Johannes hat nur 21 Kapitel. Er sagt, dass Jesus dann gesagt hat, also du darfst das jetzt noch nicht mitnehmen, aber du wirst eines Tages wiederkommen zu mir und darfst es dann mitnehmen und der Welt offenbaren. Ja, also auch solche Dinge, solche übernatürlichen neuen Offenbarungen, die für allgemeingültig erklärt werden, auch mit sowas werden wir konfrontiert in unserer Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass wir das Wort kennen und dass wir nüchtern bleiben in allem, wie Paulus das schreibt. Weiter schreibt Paulus, ertrage Leid. Und auch das ist uns schon öfters begegnet im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 8 und Vers 12 und Kapitel 2, Vers 3. Und auch letzte Woche im Zusammenhang mit dem eigenen Vorbild von Paulus, in Kapitel 3, Vers 11 und 12. Und wir haben letzte Woche schon darüber nachgedacht, dass es auch für uns in Zukunft immer mehr Leid und Gegenwind bedeuten wird, wenn wir uns klar für das Wort Gottes einsetzen, wenn wir klar dazu stehen. Gerade wenn wir uneingeschränkt zum Wort stehen, es an andere weitergeben, dann wird das mehr Anfeindung und mehr Verachtung mit sich bringen, auch in unserer zukünftigen Zeit. Aber dabei ist es wichtig zu wissen, wir haben einen Gott und wir haben ein wunderbares Evangelium, für das wir uns nicht zu schämen brauchen, sondern für das wir mitleiden können nach der Kraft Gottes. Das hatten wir ganz am Anfang in 2. Timotheus 1, Vers 8. Und deshalb gilt für Timotheus und auch für uns der nächste Aufruf, den Paulus hier macht, nämlich tu das Werk eines Evangelisten. Und nun mag einer sagen, ja, also das ist nun überhaupt nicht meine Gabe. Ja, ich bin kein Evangelist. Und es kann tatsächlich sein, und es wird wahrscheinlich so sein bei vielen, dass es immer Leute gibt, die das besser können und dass es Leute gibt, die da begabter sind. Und wir wissen nicht mal bei Timotheus, ob er dahingehend besonders begabt war oder nicht. Aber selbst wenn wir nicht die speziell begabtesten Evangelisten sein mögen, so haben wir trotzdem ja alle den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben an Menschen. Und die Menschen da draußen, die brauchen nicht in erster Linie exzellente Botschafter, sondern die brauchen in erster Linie die exzellente Botschaft des Evangeliums. Ja, darum geht es eigentlich. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und dabei ist es nicht so, dass wir mit einer kraftlosen Botschaft daherkommen, sondern dass es das Evangelium Gottes ist, was wirksam ist in sich selbst, was Kraft hat in sich selbst, Menschen vom Tod zum Leben zu erwecken. Wir haben das vor einiger Zeit in der Predigt gehabt, vom Emi über 1. Korinther 1, ab Vers 18 fortfolgende. Und ich will uns Mut machen, diesen Appell, tu das Werk eines Evangelisten, auch für uns persönlich zu nehmen. Also Gott zu bitten um Gelegenheiten, um Freimütigkeit, dass er mir hilft, doch in aller Schwachheit und aller Begrenztheit das Evangelium an andere Menschen weiterzugeben. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir gemäß unseren Fähigkeiten treu das Evangelium weitergeben, dann wird kein Mensch und auch Gott selbst uns nicht eines Tages anklagen und sagen, also hättest du die Botschaft des Evangeliums aber mal mit geschliffeneren Worten gesagt oder einer besseren Rhetorik oder sowas, das wird nicht passieren. Vielmehr sieht es wahrscheinlich so aus, dass die Anklage für uns wahrscheinlich eher lauten wird, dass wir sagen müssen, Daniel, warum hast du denn überhaupt nichts gesagt? Ja. Und umso mehr will ich uns ermutigen, dass wir in unserem Wirkungsfeld, in deinem Wirkungsfeld, auf der Arbeit, im Bekanntenkreis, bei Freunden, wo auch immer, das Evangelium mutig weitergibst. Und das Letzte, was Paulus schreibt, lautet hier, vollbringe deinen Dienst. Du könntest auch übersetzen mit erfülle oder vollende deinen Dienst. Timotheus hat ja noch eine ganz weite Wegstrecke vor sich, der ist noch mittendrin, ja, und gleichzeitig haben wir das gehabt im Timotheusbrief, die Zeiten werden rauer, die Aussichten werden nicht unbedingt besser und umso wichtiger ist er, dass er treu bleibt in seinem Dienst, treu in der Verkündigung des Wortes, treu in der Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat für die Menschen, die er hat. Nicht nachlässig und träge darin, seine Gabe oder seine Gnadengabe zu nutzen. Und nun haben wir, die wir heute Morgen hier sitzen, nicht den gleichen Dienst wie Timotheus. Ja, müssen wir auch nicht haben, aber wir können uns auch fragen, was ist denn der Dienst oder was sind denn die Dienste, die der Herr mir aktuell anvertraut hat? Und mit welcher Haltung und mit welcher Entschlossenheit tue ich sie? Bin ich träge darin geworden oder bin ich motiviert und gebe Gas für den Herrn? Und vielleicht gilt es auch für den einen oder anderen zu fragen, grundsätzlich im Moment, wo und wie, Herr, willst du mich denn gebrauchen? Wo kann ich dir dienen? Vollbringe deinen Dienst, sagt Paulus. Und was Paulus selbst sagt gegenüber Timotheus, das lebt er vor in vorbildlicher Weise. Und das führt uns zum dritten Punkt. Und der lautet, bleib fokussiert bis zum Ziel. Und es geht um Vers 6 bis 8. In Vers 6 bis 8 spricht Paulus jetzt von seinem Tod, den er immer mehr herannahen sieht. Zwar will er gerne Timotheus noch mal sehen, nächste Woche in dem Text, in 2. Timotheus 4, Vers 9 erfahren wir davon, dass das eigentlich sein Wunsch ist, aber er sieht seine Zeit abgelaufen und sieht, dass seine Zelte langsam abgebrochen werden. Und in diesen drei Versen jetzt, Vers 6 bis 8, nimmt er noch mal rückblickend eine Perspektive auf sein Leben ein, und zwar in dreifacher Form. Zum einen die Gegenwart in Vers 6, zum anderen in Vers 7 die Vergangenheit und zum dritten in Vers 8 die Zukunft. Also die Gegenwart, damit setzt er an, Vers 6, schreibt er, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Paulus verwendet hier das Bild vom Trankopfer. Wir können in 4. Mose 15, Vers 1 bis 10 nachlesen, dass den Israeliten aufgetragen wurde, dass sie also eines der dort aufgeführten Tiere, zum Brandopfer opfern sollten. Danach sollten sie ein Speiseopfer opfern und zuletzt sollten sie dann immer eine gewisse Menge Wein nehmen zum Trankopfer. Und Paulus hat sein ganzes Leben für Jesus aufgeopfert. Aber gewissermaßen ist jetzt das letzte Opfer für den Herrn, ist gerade voll im Gange. Ja, das Trankopfer, wie das Trankopfer, das schon gesprengt wird. Und wenn man diese Worte von Paulus so liest, die er hier spricht, dann kann man, glaube ich, nur staunen über die Hingabe, über die Gelassenheit, über die Annahme dieses Weges, der beschwerlich ist, aus der souveränen Hand Gottes. Und Paulus, der stirbt letztendlich dann als Märtyrer unter Kaiser Nero in Rom. Aber damit man dem Tod mit solcher Gelassenheit entgegengehen kann am Ende seines Lebens, bedarf es einem versöhnten Rückblick auf die Vergangenheit seines Lebens. Und das ist das, was Paulus uns Vers 7 deutlich macht oder nochmal, wo er uns mit hinein in seine Vergangenheit. Ich lese weiter in Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Paulus vergleicht an dieser Stelle, wie so oft auch, sein Leben mit einem Wettlauf. Und jeder, der schon mal beim Wettlauf mitgemacht hat, der weiß, dass man manchmal den Wunsch hat, aufzugeben, einfach stehen zu bleiben und dass es zeitweise bedeutet, die Zähne zusammenzubeißen und sich nicht hängen zu lassen. Und all das hat Paulus übertragen erlebt in seinem Leben. Sehr schwere Zeiten, herausfordernde Hürden, die da waren. Er hat Momente erlebt, da war er am Leben verzweifelt, so schreibt er in 2. Korinther 1, Vers 8. Oder Momente, in denen er darum gebetet hat, dass der Herr doch eingreifen möge in seiner Schwachheit. Aber der Herr sagt ihm nur, lass dir an meiner Gnade genügen, 2. Korinther 12, Vers 8 und 9. Und nichtsdestotrotz ist er stehen geblieben und nicht träge geworden. Er hat nicht aufgegeben, obwohl die Kräfte wahrscheinlich oft schlapp gemacht haben. Aber er blieb fokussiert bis zum Ziel. Und so konnte er rückblickend also schreiben, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Mit anderen Worten, ich übertrete bald die Ziellinie, ich bin bald angekommen, es dauert nicht mehr lang und ich komme vom Glauben ins Schauen und darf endlich meinen Herrn und meinen Heiland Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht wiedersehen. In Kapitel 2, Vers 4 und 5 sind uns diese Bilder, die Paulus verwendet hier, sind uns schon mal begegnet, nämlich die Bilder von Kampf und Wettlauf. Kapitel 2, Vers 4 und 5, da spricht er davon, dass jeder, der in diesem Wettkampf unterwegs ist, dass der nach den vorgeschriebenen Regeln laufen muss. Das heißt, keine Abkürzungen nehmen, keine faulen Kompromisse machen, nicht irgendwie im Verborgenen hinterrücks betrügen oder so, sondern nach den Regeln. Und was Paulus, Timotheus und auch uns in Kapitel 2 gesagt hat, das hat er selbst gelebt, nämlich indem er den Glauben bewahrt hat. Er war treu in der Glaubenslehre. Er war treu im Glaubensleben. Er war aufrichtig in der Nachfolge. Und wie wunderbar ist es, wenn du als Gläubiger auf dein Leben zurückschauen kannst, eines Tages, und in den letzten Zügen das so sagen kannst, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und nicht voller Ernüchterung zurückschauen musst mit dem Gedanken zu sagen, also hätte ich lieber mal konsequenter für Jesus gelebt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns solche Wettkampfvorbilder wie Paulus vor Augen stellt, damit wir selbst angespornt werden, Gas zu geben, wenn wir müde sind, wenn wir träge, wenn wir unentschlossen sind in unserer Nachfolge. Vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen so, dass der Herr dir dadurch was deutlich machen will, dich wieder anspornen will. Und in all dem ist für Paulus und für Timotheus und auch für uns entscheidend, dass wir mit einer größeren Perspektive leben, als sie uns dieses Leben und diese Welt bieten kann. Und so schreibt Paulus von der Zukunft in Vers 8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das ist eine wunderbare Perspektive für jeden Gläubigen. Ja, so wunderbar, dass wir das eigentlich gar nicht so richtig uns vorstellen können oder greifen können. Aber Paulus spricht hier vom Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und damit verwendet er ein Bild eines geflochtenen Kranzes, der den Wettkämpfern aufgesetzt wurde bei der Siegerehrung letztendlich. Und wie großartig ist es zu wissen, dass der Herr für seine treuen Läufer schon jetzt diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit bereithält. Einerseits macht die Bibel uns deutlich, zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 10 oder 1. Korinther 3, Vers 14, dass der Herr selbst unsere Treue und unsere Hingabe für ihn und für sein Reich belohnen wird. Ja, eigentlich sollte man ja denken, das ewige Leben als solches ist schon des Lohnes genug. Aber Gott setzt, ich will es mal so ausdrücken, noch einen drauf. Er wird uns ganz individuell in unserer treuen Nachfolge belohnen, für unsere Hingabe belohnen. Also wir könnten sprechen von einem Himmelskonto, in das wir investieren können. Und natürlich lohnt sich die Frage, da mal den Kontostand selbst im eigenen Leben zu checken. Aber was er hier mit Siegeskranz der Gerechtigkeit ausdrückt, ist vermutlich noch ein bisschen was anderes. Zumindest verstehe ich das so. Ja? Also es ist ein Siegeskranz, den ich überhaupt nicht verdient habe, sondern den eigentlich nur Jesus hatte und den er mir überträgt. Nun fand ich an dieser Stelle sehr interessant, dass das griechische Wort hier, was für Siegeskranz verwendet ist, dass es das gleiche Wort ist, das in Matthäus 27, Vers 29 ebenfalls verwendet wurde. Und dort ist die Rede davon, dass sie Jesus eine Krone aus Dornen aufgesetzt haben. Und während Jesus mit seinem heiligen und gerechten Leben eigentlich diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit verdient hatte, setzt man ihm eine Dornenkrone auf. Und während ich als egoistischer, sündiger König meines eigenen kleinen Reiches eigentlich die Dornenkrone verdient hätte, bekomme ich was ganz anderes. Geht Jesus hin, setzt mir die Dornenkrone ab, lässt sie sich selbst aufsetzen und setzt mir diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit auf. Das heißt, nur durch seine Gerechtigkeit können du und ich durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott bestehen, vor diesem gerechten Richter, von dem Paulus spricht hier, als Gerechtfertigte dastehen. Nicht, weil ich so hervorragend gelaufen bin oder weil ich es verdient hätte, als gerecht vor Gott angesehen zu werden oder angenommen zu werden. Nein, weil Jesus an meiner Stelle diesen Lauf in Perfektion gelaufen ist, wenn ich eigentlich versagt habe. Und ohne, dass ich etwas dafür getan habe, schickt er mich, in diesem Bild gesprochen, aufs Siegertreppchen und überreicht mir diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit. Das ist unser Fokus. Das ist die wunderbare Perspektive, dieser Empfang des Siegeskranzes der Gerechtigkeit. Und dann auch das Wissen darum, dass Jesus selbst unsere Treue belohnen wird. Und das war für Paulus, dieses Ziel war für Paulus Ansporn genug, sodass er gesagt hat, es hat sich alle Mühe und alle Leiden und alle Herausforderungen gelohnt. Aber das soll nicht nur für Paulus so sein, sondern auch für uns. Und davon spricht er am Ende von diesem Vers, wenn er schreibt, dass der Siegeskranz der Gerechtigkeit nicht allein ihm bereit liegt, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Und da begegnen uns wieder dieses Erscheinen von Jesus, was wir schon in Kapitel 4, Vers 1 am Anfang unseres Predigttextes heute hatten. Ja, dieses Erscheinen von Jesus Christus jetzt am Ende in Vers 8 wieder. Und kennzeichnend für einen Gläubigen ist, dass er dieses Erscheinen von Jesus aus vor 2000 Jahren, dass er das für sich persönlich so glaubt und in seinem tiefsten Herzen angenommen hat, sich Jesus anvertraut hat, ihn liebgewonnen hat, und jetzt mit einer Erwartung lebt, dass Jesus wiederkommen wird und voller Vorfreude darauf ist. Und genau diese Liebe und diese weitreichende Zukunftsperspektive, die wir haben, die verändert unser Leben im Hier und Jetzt. John MacArthur, kennen viele von uns, den Ausleger, er hat das so wunderbar ausgedrückt, fand ich. Er hat gesagt, für einen Christen ist der Tod nichts anderes, als die Last des irdischen Lebens mit den ewigen Freuden des Himmels einzutauschen. Er schreibt dahinter Philipper 1, Vers 21, wo Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus, das Sterben ein Gewinn. Und nun sind wir in diesem Lauf mit Jesus an ganz unterschiedlichen Etappen unterwegs. Ja, manch einer hat den Großteil seines Laufes schon hinter sich und er geht dem Herrn schon bald entgegen. Er wird den Herrn schon bald schauen. Und wenn es dir so geht, dann lass dich ermutigen für diese letzten Meter, die es zu gehen gilt. Und andere wiederum sind mittendrin. Und dürfen heute Morgen sich neu motivieren lassen, weiterzumachen, sich anspornen zu lassen. Und wiederum andere sind vielleicht ganz am Anfang, auf den ersten Kilometern. Und du darfst lernen, diese großartige Perspektive, die Paulus uns hier vor Augen malt, die Gott selbst uns hier vor Augen malt, so einzunehmen und dich dadurch anspornen zu lassen. Wo auch immer also wir persönlich stehen auf diesem Lauf, so wollen wir fokussiert bleiben auf das Ziel und dem Herrn heute und morgen und übermorgen bis zum Ende unseres Lebens treu sein im Dienst. Darum ging es heute Morgen. Und zwar in drei Punkten. Wir hatten zuerst gesehen, bleib klarstehend in der Verkündigung. Als zweites dann bleib nüchtern und vollbringe deinen Dienst. Und als drittes bleib fokussiert bis ans Ziel. Und dann können wir hoffentlich mit Paulus die Worte aus Apostelgeschichte 20 sagen. Apostelgeschichte 20, Vers 24, womit ich schließen will heute Morgen. Worte, wo ich mir wünsche, dass sie immer mehr zu unseren Worten und zu Worten unserer persönlichen Hingabe werden. Dort schreibt Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Amen.